Ja, ich möchte auch von meiner Seite allen noch einen schönen Abend wünschen und einen gesegneten Abend wünschen. Wir werden heute weiter in Jakobusbrief einige Verse uns anschauen, die betrachten, darüber nachdenken und so wollen wir auch dafür beten, dass der Herr uns heute durch sein Wort leitet, unsere Herzen öffnet für sein Wort, dass wir es verstehen. Ich würde bitten, dass wir zum Gebet aufstehen, ich werde noch beten. Wir hatten jetzt einige Male keine Bibelbetrachtung hier. Wir hatten Gäste mal wieder. Und ich hoffe, wir können uns noch erinnern an die letzte Bibelstunde. Ich werde uns vielleicht kurz noch einiges sagen, was wir hatten. Wir hatten ja Kapitel 3 angesprochen, darüber gehört, über die Zunge, den Umgang mit der Zunge und auch die Bedeutung. Und so stellten wir fest, wenn wir Kapitel 3 in Jakobus lesen, die erste Verse bis Verse 12, dass es immer wieder so deutlich wird, es ist ein ganz kleines Glied und es hat eine sehr große Auswirkung, die Zunge. So schreibt Salomo in Sprüche 21, 23, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Und so sehen wir immer wieder, dass, auch wie Jakobus das hier erklärt, es hat eine große Bedeutung. Die Zunge oder wie wir mit unserem Reden umgehen. Ich habe hier noch rückblickend, aber auch gleich überleitend zu dem nächsten Text, den wir lesen werden, ein Gedicht gefunden. Und ich dachte, ich lese das mal vor, wie verschiedene Völker oder auch Stämme, jedes Volk, macht sich irgendwie Gedanken darüber, was die Zunge doch für Auswirkungen, für eine Bedeutung hat. Und das kommt hier in diesem Gedicht zum Ausdruck. Vielleicht ist das nicht gut zu lesen, zum Teil stört der Baum, aber ich werde es vorlesen. Die knochenlose Zunge, so schwach und klein, kann erdrücken und töten, erklärten die Griechen fein. Das persische Sprichwort sehr weise klingt, eine lange Zunge den frühen Tod bringt. Manchmal hört man es auch in dieser Form sagen, lass deine Zunge nicht deinen Kopf abschlagen. Arabische Weisen drücken aus ohne Scherz, der Zunge großes Warenlager ist das Herz. Dem hebräischen Geist entsprang die Sicht, Füße dürfen ausrutschen, deine Zunge aber nicht. Den krönenden Vers in der Schrift nicht verfehle, wer seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele. Und gerade diese letzten Aussagen, die hier vorkommen in diesem Gedicht, das möchte ich verbinden, um diese Überleitung zu schaffen zu dem Text, über den wir heute nachdenken werden, wo es heißt, das, was die Zunge ausspricht, da ist nicht die Zunge dran schuld. Das kommt aus dem Herzen. Das ist das Herz. In dem Text davor, wo es um die Zunge ging, da zum Schluss merken wir, da hat Jakobus das verglichen mit ein paar Bildern. Einmal mit einer Quelle. Und er sagt, aus einer Quelle kann nicht süßes, auch bitteres Wasser kommen. Und auch mit einem Baum. Und er sagt, ein Fruchtbaum, wenn es ein Feigenbaum ist, so kann er nicht Oliven bringen. Es kommt immer das raus, was die Quelle, was der Ursprung ist. Und das, denke ich, ist eine gute Überleitung, was Jakobus hier macht, auf den Text, den er gleich hier auch anspricht und was er auch sagen möchte mit diesem, dass er sagt, die Zunge ist nur ein Glied, das benutzt wird. Das Eigentliche kommt aus dem Herzen. Jakobus möchte hiermit sagen, das, was im Herzen ist, das führt die Zunge nur aus. Das eigentliche Problem liegt nicht in der Zunge, sondern im Herzen. Und so sagt es auch jemand, Zitat möchte ich lesen, die Zunge ist ein Sklaven des Herzens. Pass auf, dass dein Herz ein guter Herr über die Zunge ist. Das, was im Herzen ist, das kommt da. Und das werden wir gleich auch in diesem Text sehen, den wir lesen werden weiter, dass Jakobus das hier schon eng verbindet und er das eigentliche ursprüngliche Problem oder das Herz selbst anspricht und das ihm hier auch wichtig ist. So möchte ich mit uns diesen Text lesen. Wir lesen uns heute Verse 13, Kapitel 3 bis 18. Die Verse werden wir uns lesen. Ich möchte die auch lesen, damit, wer die da nicht lesen kann, dass wir das auch hören, den Text. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt? Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Soweit der Text hier aus Jakobus. So wie wir es hier gleich zu Beginn lesen, spricht er erstmal einen Vergleich an zwischen die Weisheit der Welt und die Weisheit von oben, von Gott. Woher die kommt und wie die Auswirkung ist. Und Jakobus macht das hier in diesem Vergleich zwischen diese zwei Weisheiten sehr geschickt. Denn er spricht ja über das Reden, über die Zunge und in diesem, wo er das hier anspricht, was er hier sagen wollte, beginnt er mit einer Frage. Denn sein Gegenüber könnte jetzt mit ganz klugen Worten, mit einer guten Rede, vielleicht werden die Zuhörer auch geschickt zum Reden. Und das ist ja oft so, dass jemand, der es schafft, gute Reden zu halten, gut zu sprechen, der kommt schneller durch. Der schafft es schneller, etwas zu beweisen. Und der kann sich schneller irgendwie rausreden, der es irgendwie in diesem Sinne kann. Und das gibt ja Menschen, die es sind so wortgewandt, da kommt man einfach nicht mit. Und hier, bevor das überhaupt beginnt, stellt Jakobus hier eine Frage. Wer ist weise unter euch? Und jetzt würden sich viele vielleicht melden und vielleicht durch Klugheit einiges antworten. Und er gibt aber gleich die Aufforderung, was er von denen erwartet. Er sagte, der sage es mir nicht mit Worten, sondern er beweise es mit dem Handeln. Das ist hier die Antwort von Jakobus. Wer weise ist, wer es vielleicht meint, auch mit Worten gut auszudrücken, sich zu beweisen, meint zu beweisen zu können, er sagte, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke der Sanftmütigkeit. Darauf kommt es an. Und da hat er gleich hier auch die Menschen fest, wo es darauf ankommt, wie ist das Leben. Und so das Thema, wie wir es hier überschreiben können, wäre, die göttliche Weisheit drückt sich durch das Leben und nicht durch Lippenbekenntnis allein aus, sondern durch das Leben. Das ist immer wieder, worauf Jakobus hinausgeht, was er sagen möchte, was er hier auch sehr deutlich macht und wie er es hier wieder gibt. Weisheit ist nicht nur allein eine Klugheit, ein Wissen, etwas erklären zu können, etwas verstanden zu haben oder die Kunst zu haben, etwas darzustellen. Das ist nicht die Weisheit, sondern die göttliche Weisheit ist die, dass man es im Leben praktisch umsetzt. Das ist die Weisheit von Gott. Durch den Wandel bestätigt wird. Und ich kann mir in diesem Zusammenhang, erinnere ich mich, und ich wollte es hier auch weitergeben, immer sehr gut auch an meine Zeit, wo ich zur Bibelschule mal gehen wollte, wo ich das vorhatte und auch mit Brüdern darüber sprach. Und dann wurde mir das mitgegeben. Und das war vielleicht in einem kurzen, ein paar Sätze. Aber das ist etwas, was vielleicht gerade in so einem entscheidenden Moment dann sitzen bleibt. Und dann sagten die Brüder zu mir, möchten dir nur das mitgeben, dass du das immer lernst zu unterscheiden zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist, dass du etwas verstanden hast, dass du etwas weißt, wie es funktioniert, was es bedeutet. Weisheit ist, dass wenn du das Wissen in der Tat in deinem Wandel umsetzt. Das ist die Weisheit von oben, von Gott. Und das ist, denke ich, hier genau in diesem Text so, wie Jakobus das hier sagt, wer meint, er ist verständig, der zeige es durch einen guten Wandel seiner Werke. Und dann spricht er das weiter an, dass das, was man spricht, auch der Wandel, die eigentliche Weisheit, die kommt aus dem Herzen. Und dann spricht er diese zwei verschiedene Herzen an. Einmal die Weisheit von unten, die er nennt, die ist irdisch, die ist dämonisch sogar, teuflisch in eine andere Übersetzung. Und er spricht die Weisheit an, diese praktischen Wandel aus dem Herzen an, die von Gott kommt, was da im Herzen drin ist. Und ich denke, hier ist ihm das wichtig, dieses zu zeigen, das, was im Herzen ist, das wird auch zum Vorschein kommen. Ich möchte das hier vergleichen mit dem Text aus Lukas, Kapitel 6. Und da merkte ich, stellte da fest, dass da eine sehr ähnliche Parallelstelle ist, wo es auch ähnlich aufgestellt ist. Und da heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keinen Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Hier merken wir in diesem Text, was Jesus weiter sagt, ist was sehr ähnliches, was Jakobus hier sagt. Geht es hier auch um das, wovon der Mund spricht, worüber wir reden. Darum geht es ihm hier. Und er sagt, woher kommt das? Und er baut das genauso auf wie Jakobus. Er sagt erstmal diese Beispiele von einem Fruchtbaum und er sagt, ein Feigenbaum kann nicht Oliven bringen, sondern es kommt immer die Frucht hervor, was es auch für ein Baum ist. Und dann sagt er, er wendet das an und er sagt, so was im Herzen des Menschen ist, das kommt hervor. Und hier lesen wir es Verse 14 in Jakobus 15, 16. Einmal was in einem Herzen sein kann, wenn es von unten gesteuert wird. Und er sagt, das wird dann auch in seinem Wandel, in seinem Reden zum Vorschein kommen. Was im Herzen ist, das wird rauskommen. Und dann kommt das Vers 17, die Weisheit aber von oben ist rein, friedfertig. Und wenn das im Herzen ist, wenn das ein Anliegen des Menschen ist, wenn das die Einstellung ist, ein Wunsch des Menschen ist, wenn das von Gott eingegeben ist im Herzen, dann wird das auch zum Vorschein kommen, durch das Leben, auch durch das, was wir sagen. Ich dachte es hier zu verdeutlichen mit einem Bild von einem Eisberg. Wenn wir uns mal einen Eisberg vorstellen, dann sehen wir, da ist eine Oberfläche, die über dem Wasser steht. Und das ist das, was ein Mensch sieht. Wenn wir auf dem Wasser sind, das ist das, was wir vom Eisberg sehen würden. Es gibt aber auch noch eine große Fläche, die unter dem Wasser ist, die auch von großer Bedeutung ist. Und das ist das, was wir mit einem normalen Auge, wenn wir auf dem Wasser sind, nicht sehen würden. Dass wir nicht sehen. Wenn wir jetzt diesen Kapitel 3 lesen, im Jakobusbrief, so spricht er erst von der Zunge, von der Auswirkung. Das, was wir sehen, das, was wir voneinander hören, das würden wir vergleichen mit dem Teil des Eisberges. Und jetzt geht er ein Stück weiter und sagt, es hängt aber sehr davon ab, was da ist, was wir nicht immer sehen, was in unserem Herzen ist. Es hat aber auch eine große Bedeutung in unserem Leben. Es ist das, was den Eisberg eigentlich trägt. Es ist die tragende Kraft, das, was wir im ersten Augenblick nicht sehen. Und wenn wir uns einander anschauen, so sehen wir es erst nicht, was in unserem Herzen ist. Aber ich denke, wenn wir enger miteinander leben, wenn wir miteinander etwas tun, unternehmen, und ich denke, je näher die Gemeinschaft ist, je näher wir uns kommen, je mehr erfahren wir auch, was im Herzen ist, denn da erleben wir das, was nach außen kommt. Dann stellen wir das fest, was nach außen kommt. Und so hier in diesem Text möchte ich jetzt auch, dass wir erstmal diese Dinge anschauen. Das erste, was wir hier lesen, Verse 14, 15. Wie er es hier benennt, die Weisheit der Welt. Und da wird erstmal der Neid angesprochen. Das ist das, was im Herzen ist. Ich lese Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und dann beschreibt er es und sagt, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Als erstes, wo ich das so las, dachte ich, hier ist nicht viel aufgezählt. Wenn es über das böse Herz geschrieben wird, ist Neid und Selbstsucht genannt. Es ist gar nicht gravierende Sünden aufgeschrieben, denkt man im ersten Augenblick. Neid, wir haben alle irgendwo damit zu kämpfen. Wir kämpfen dagegen. Aber wenn wir hier weiterlesen, so stellen wir fest, es ist was sehr Grundlegendes angesprochen. Aus unserem Herzen heraus, wenn es um Neid geht. Und da stellte ich fest, gerade mit Vers 16, den wir hier lesen, da heißt es, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und da stelle ich auf einmal fest, Neid ist etwas, was vieles Böses hervorrufen kann. Neid ist irgendwo eine Wurzel von vielen bösen Früchten. Neid ist nicht nur eine Frucht, sondern das ist eine Wurzel, die vieles hervorbringt. So sagt Jakobus das hier. Es ist etwas, was sehr gravierend ist. Und jemand hat das mal so definiert, was Neid bedeutet. Neid ist, wenn sich jemand ärgert, dass jemand anderes Gutes bekommt oder hat oder kann oder gilt. Und darüber unglücklich wird, was er selber hat oder kann oder gilt. Es ist immer ein Vergleich mit jemandem, wo wir uns ärgern darüber, was der andere kann, was der andere hat. Dieses jemanden nicht zu gönnen. Und so wie Jakobus das hier sagt, es bringt vieles, viele andere Sünden mit hervor. Und viele Auswirkungen hat Neid. Wenn wir in der Bibel hineinschauen, so merken wir auch bei Männern, Frauen der Bibel, ist das nicht erspart geblieben. Und da sehen wir die Auswirkungen, was Neid alles hervorbringen kann. Ich habe hier mal ein paar Beispiele, die ich mit uns durchgehe. Zum Beispiel bei Josef und seinen Brüdern. Da merken wir, es begann mit Neid über seinen Bruder, über ihren Bruder. Und da kam eine Feindschaft zwischen ihnen, eine Anfeindung. Das war die Frucht von dieser Wurzel des Neides. Da merken wir, wie groß diese Auswirkung ist. Oder Bitterkeit bringt das hervor, wie es bei Rahel und Lea war oder auch bei Saul in Bezug auf David, dass es nicht nur eine Feindschaft, sondern auch eine Bitterkeit entstand, dass man über den anderen bitter war. David und Bathseba, wenn wir lesen, so sehen wir, es kam bis hin zu Ehebruch, weil er neidisch war. Wir lesen in der Bibel, dass daraus ein Geschwätz entstehen kann. dass man, wenn man neidisch ist, über andere schlecht redet, weil man es einfach selbst denen nicht gönnt. Heuchelei entsteht durch Neid, bis hin zu Krankheit, so wie wir es in Sprüche auch lesen und wie wir es öfters auch lesen in der Bibel, dass Neid zu Schmerzen führt, dass es auch zu dem Hässlichsten führen kann, vielleicht, das ist die Gewalt. Und das ist auch etwas, was Neid anstellen kann, dass es so weit Menschen führt zu Gewalt bis hin zu Mord. Und das lesen wir zum Beispiel bei Kain, der seinen Bruder Abel aus Neid getötet hatte. Und das ist eine Wurzel, wo man das nährt und pflegt. Und das wächst eine Bitterkeit und es entstehen viele böse Taten. Und Jakobus nennt das hier so, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Das ist das, was aus Neid entstehen kann. Aber ich möchte hier, wenn wir schon so stark negativ auch drüber sprechen, nicht dabei stehen bleiben. Jesus hat hier auch einen Sieg geschenkt. Und ich möchte hier kurz ein paar Gedanken zu sagen, in Bezug auf, wenn wir darüber sprechen, über Neid, wie geht man damit um? Und ich dachte hier an ein Gleichnis aus den Evangelien. Und zwar lesen wir das in Matthäus Kapitel 20 von den Arbeitern im Weinberg. Und wir kennen dieses Gleichnis, Matthäus 20, 1 bis 16 wird das beschrieben. Da geht ein Besitzer und sucht Arbeiter für sein Weinberg. Und er holt sich welche mittags. Und er bespricht mit ihnen den Tageslohn und stellt sie ein. Und er geht später auf den Markt und holt noch später welche und stellt die auch ein. Und er geht immer wieder bis kurz vor Feierabend und holt immer wieder Leute und stellt sie ein. Und dann heißt das später, als dann der Lohn verteilt wird, dann heißt es überraschend, dass zuerst die bekommen, die zuletzt kamen. Das überrascht uns zuerst schon. Und dann lesen wir noch weiter, was zu der nächsten Überraschung führt. Sie bekommen alle das Gleiche. Und dann merken wir das, was Jesus hier auch sagt in diesem Text, was in unserem Herzen so tief ist und wo wir auch oft das mitgehen können, auch irgendwo verstehen können, dass diejenigen, die mittags gerufen wurden, auf einmal Fragen stellen. Und da merken wir, dass das auch ein Teil aus Neid geschieht. Wie kann das sein? Wir arbeiten hier von Mittag und die haben nur eine Stunde gearbeitet und jeder bekommt das Gleiche. Und da merken wir, Jesus reagiert auch drauf und er gibt auch eine Antwort drauf. Er spricht das auch an. Zum einen zeigt Jesus auch das Grundproblem in unserem Herzen, dass es der Neid ist. Aber ich denke, ich möchte hier ein paar Gedanken rausnehmen, was wichtig zu beachten ist, was wir hier sehen. Als erstes würde ich sagen, dass wir aufhören sollen, uns mit anderen zu vergleichen. Denn das ist das, was die getan haben. Die haben sich angefangen zu vergleichen. Und Jesus spricht das da ja auch an und er sagt, hatten wir nicht das besprochen, dass ihr für diesen bestimmten Lohn arbeiten würdet? Ihr wart willig, das zu tun. Das war doch eine geklärte Sache. Aber die waren ja auch zufrieden damit. Die Unzufriedenheit kam jetzt erst auf, wo sie sich verglichen haben mit den anderen. Ich denke, das ist oft, was zu Neid führt, wenn wir uns vergleichen. Und das ist das, was Jesus hier zum einen auch deutlich sagt, dass wir uns hier nicht immer vergleichen. Jesus hat uns allen einzigartig geschaffen. Und wenn wir uns vergleichen, führt das immer zu irgendeinem falschen Weg. Entweder es führt uns zu Stolz, wenn wir merken, wir können was besser, wir haben etwas mehr, da führt es zu Stolz. Können wir das nicht, haben wir es nicht, da führt es zu Neid. Und deswegen ist das immer eine gefährliche Sache, wenn wir uns vergleichen. Das zweite ist, freue dich darüber, wenn Gott andere gnädig ist. Haben wir das gelernt, uns mit anderen mitzufreuen? Ich denke da auch an einen Vers in Römer 12, 15, da lesen wir, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und manchmal wissen wir gar nicht, was schwerer ist. Uns mit den Weinenden mitzutrauern, mitzuweinen oder mit den Fröhlichen uns mitzufreuen. Natürlich ist das auch eine Belastung schwer, wenn wir mit weinenden, mit trauernden Menschen mittrauern. Aber manchmal merken wir auch, unser Herz geht nicht mit, wenn es jemand etwas Besseres hat als wir und wir uns mitfreuen sollten. Dass unser Herz gar nicht mitgeht. Dass wir es gar nicht schaffen. Und da stellen wir es auch fest, gerade diese Wurzel in uns, in unserem Herzen. Freue dich darüber, wenn du merkst, Gott gibt anderen, ist anderen gnädig. Und das sagt er auch zu den, die die ganze Zeit dabei waren, warum sollte ich denen nicht geben? Warum bist du unzufrieden, wenn ich denen mehr gebe? Oder denen das Gleiche gebe, was ich euch gebe? Das dritte, sei dankbar für das, was du hast. Oft, wenn man sich vergleicht, wenn man sieht, was der andere hat, dann vergisst man alles, was man selber hat. Was man selber ist, dann vergisst man das. Und das hilft oft, wenn wir uns auf das besinnen und dafür dankbar sind, das, was Gott uns anvertraut hat, was Gott uns geschenkt hat, gegeben hat. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Und das ist ja oft, was uns oft zu schaffen macht. Dass wir feststellen, das Leben ist unfair. Das ist nicht gerecht. Der eine arbeitet und es kommt immer knapp über die Runde. Und dem anderen gibt sich das so leicht. Und der hat es immer im Überfluss. Und oft scheint uns, dass den anderen gelingt alles besser. Und es ist unfair, denken wir dann. Aber gerade in dieser Situation ist es gut, dass wir auf diese Grundlage feststehen, Gott vertrauen und diese Gewissheit haben, Gott macht keine Fehler, Gott hat mir das anvertraut, was ich habe, was ich bin und dass wir da auch Gott dankbar sein sollen. Das Letzte, was ich hier weitergeben möchte, gerade in Bezug auf Neid, konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Der Besitzer sagte zu den Dienern, die sich beschwert haben zum Schluss, nimm, was dein ist und geh. Das, was Gott dir anvertraut hat, das, was Gott dir gegeben hat, konzentriere dich darauf, was Gott für einen Plan für dich hat, dass du danach seinem Willen lebst, dass du immer wieder Gottes Willen auslebst. Das ist dabei wichtig. Und möchte ich hier aber auch, wenn wir schon diese Geschichte in Betracht genommen haben, auch abschließen, diesen Gedanken mit dem, wie dieses Gleichnis abgeschlossen wird. Jesus beschließt die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg mit den Worten, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Mit diesen Worten wird das Gleichnis beendet. Und das ist, denke ich, ein Blick aus der himmlischen Perspektive, vom Himmel aus. Hier scheint es oft, dass Menschen viel mehr haben, dass Menschen es viel besser geht, viel mehr sind. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass das einen Wert bei Gott hat. Fragen müssen wir uns immer, welchen Wert hat das, was ich habe, bei Gott? Und vielleicht sind diejenigen, die wir hier immer beneidet haben, die wir immer angehimmelt haben und gedacht haben, wäre ich doch so wie der oder wie die. Vielleicht sind es die, die das Letzte sein werden bei Gott, weil das für den Himmel gar keinen Wert haben wird oder ein wenig Wert haben wird. Und das, was wir in Jesus haben, wenn wir das treu verwalten, einen viel größeren Wert bei Gott in dem Himmel. Und so verstehe ich diesen Text hier. Es werden die Letzte die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Welchen Wert hat das, was wir hier oft beneiden, bei Gott? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. So merken wir hier in diesen Texten, in diesen drei Versen, die er anspricht über Neid, hat schon eine große Auswirkung in unserem Leben. Und ich wünsche, dass wir mal wieder offene Augen haben dafür und dagegen auch arbeiten, dass wir sagen, ich möchte das nicht in meinem Herzen nähren. Denn wenn das erstmal wächst, wenn das erstmal Wurzeln schlägt in meinem Herzen, dann frage ich mich, was wird das für Auswirkungen im Leben haben? In meinem Wandel und auch in meinen Worten. Welche Auswirkungen wird das in mein Leben haben? Als nächstes spricht er hier diese Verse 17 und 18 an in Bezug auf die Weisheit von Gott. Und er spricht hier 7 Merkmale an, die etwas, was auch im Herzen stattfindet, etwas, was im Herzen ist, was aber eine gute Frucht hervorbringt, einen guten Wandel hervorbringt. Er spricht hier auch Dinge an, die im Herzen sind, die auch Wurzeln schlagen können. Aber das bringt eine gute Frucht hervor. Und das bringt ein Reden hervor, was erbaulich ist, was anderen hilft, was zum Segen ist. Das, was im Herzen ist. Und diese 7 Dinge werden wir uns gleich mal lesen und dann die kurz nacheinander ansprechen. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Das sind die Dinge, die hier angesprochen werden. Das Erste wird als rein bezeichnet und Jakobus betont das hier auch. Als Erstes ist das, dass das Herz rein ist. Eine Reinheit oder lauter, wie es auch andere Übersetzungen schreiben, keusch vielleicht auch in einigen Übersetzungen. Es ist vor allem nicht etwas, was wir selbst reinigen können. Es ist ein Herz, das die Abhängigkeit von Gott sieht. Gott allein kann das Herz reinigen. Und wir sehen hier auch diese Tugenden, die hier aufgeführt werden, zum Teil sehr gute Parallelen zu der Bergpredigt. So heißt es in Matthäus 5, Vers 8, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Die Reinigkeit beginnt da, wo ich zu Gott komme und ihm um Vergebung bitte. Ihm bitte, mein Herz zu reinigen. Da beginnt das. Eine enge Verbindung mit Gott. Ein Herz, das rein ist. Aber sicherlich auch ein Herz, das danach strebt, im praktischen Wandel, jetzt nur in Bezug auch auf sich selbst, auf seinen Wandel vor Gott, danach strebt, sich von Sünde fernzuhalten. Paulus beschreibt das im Römerbrief, Kapitel 6. Er sagt, wie können wir sündigen? Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind wieder auferweckt. Wir leben ein neues Leben. Er spricht diese Reinigkeit an. Und er sagt, so wandelt auch darin, dass wir das auch anstreben, uns der Sünde wie tot zu verhalten. Wir reagieren wie ein Toter, sagt er. Wir reagieren nicht drauf, wenn die Versuchung kommt. Sicherlich werden wir versucht, aber dass man da sich der Sünde fernhält. Hier wird das als Erstes angesprochen. Das Zweite, friedfertig. Die Friedfertigkeit, was in dem Herzen ist. Ein Herz von oben. Und hier ist auch diese Parallele wieder zu der Bergpredigt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und hier denke ich, ist das einfach auch dieser Wunsch, dieses Bestreben eines Menschen, Frieden zu haben. Und Frieden mit Menschen, so fern es möglich ist, zu halten. Das Bestreben im Herzen. Und hier merken wir schon, wenn das im Herzen eines Menschen ist, dann wird das auch entsprechende Frucht bringen, entsprechenden Wandel. Da wird man sich diese Fragen stellen. Wie soll ich umgehen? Was soll ich sagen, damit Friede bleibt, damit wir in Frieden leben? Das sind diejenigen, die nach Frieden streben. Und ich stelle das doch immer wieder fest, dass Friede etwas Wichtiges ist in der Heiligen Schrift, dass man in Friede lebt. Denn jeder weiß, welche Auswirkungen das auch hat, wenn man in Unfrieden lebt. Einmal, dass man sich selbst auch kaputt macht, dass man selbst auch immer wieder besorgt ist, auch zum Teil in Angst lebt, dass es auch Auswirkungen hat auf unser Leben. Und hier diese Aufforderung, soweit es geht, dass wir im Herzen diese Friedfertigkeit tragen, dieses Streben nach Frieden, eine wichtige Tugend für unser Herz, die Friedfertigkeit. Als nächstes ist die Güte, gütig angesprochen. Ein Herz, das bedacht ist, für den anderen etwas Gutes. Und hier sehe ich dieses Gegenteil von Neid. Wenn wir das anschauen, so merken wir, hier ist das genaue Gegenteil davon. Hier freut er sich mit etwas, was dem anderen Gutes, wenn ein anderer Gutes bekommt. Hier freut man sich mit. Hier hilft man sogar dazu, dass den anderen es gut geht. Gütig zu sein, Gutes tun oder darauf bedacht sein, gütig zu den anderen zu sein. Ein anderes ist, er lässt sich etwas sagen, was hier benannt wird. Hier geht es auch darum, dass eine Person da ist, die im Herzen den Wunsch hat, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit über sich, aber auch grundsätzlich die Wahrheit. Wenn ich mich immer rechtfertige, wenn ich mich immer versuche, gut darzustellen, dann bin ich nicht offen dafür, die Wahrheit auch mal zu hören. Aber wenn ein Mensch darauf bedacht ist, ich bin auch bereit, auch wenn es manchmal schmerzt, die Wahrheit zu hören, der lässt sich etwas sagen. Und ich denke, es ist auch ein sehr praktisches Wort, was hier gegeben wird. Dieses Wort, der lässt sich etwas sagen. Ich denke, da können wir auch alle mit was anfangen. Wie reagiere ich, wenn jemand mich korrigiert, wenn jemand etwas anspricht, vielleicht auch kritisch etwas anspricht, wie reagiere ich dann? Und denke, das ist immer das Zeichen, lassen wir uns etwas sagen oder nicht. Barmherzigkeit wird als nächstes angesprochen und hier ist wieder auch die Parallele zu der Bergpredigt, wo es heißt, seid barmherzig oder selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wenn wir über die Barmherzigkeit in dem Evangelium lesen, so merken wir, Jakobus hat doch einen sehr engen Bezug zum Evangelium, zu Jesus selbst. Und er versucht auch die Worte selbst zu benutzen, die Jesus gebraucht hat. Die Worte so, wie Jesus die gebraucht hat. Und hier sehen wir es, Barmherzigkeit war für Jesus ein wichtiges Thema. Und er sagt in Matthäus Kapitel 9, im Gespräch mit den Pharisäern, weist er sehr stark darauf hin. Und die Pharisäer waren ja Menschen, die gedacht haben, sie bringen viel Opfer. Sie tun viel. Sie versuchen sehr starr auch die Gesetze zu halten. Und um ja nicht ein Gesetz zu übertreten, hatten sie sich noch mehrere Gesetze aufgestellt, um nicht das Gesetz zu übertreten. Und Jesus sagt zu ihnen, das eine habt ihr aber vergessen, die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit zu anderen Menschen. Man hat sehr schnell Menschen ausgestoßen. Und Menschen, die nicht mitkamen, hat man liegen gelassen. Man war bereit, über Leichen zu gehen, aber wir halten das ein. Und Jesus sagt, da auch die Barmherzigkeit, die ist verlernt worden. Und hier ist eine wichtige Einstellung unseres Herzens, das auch eine Frucht hervorbringt. Wenn ich eine Barmherzigkeit im Herzen habe, dann wird das auch die entsprechende Frucht bringen. Reich an guten Früchten, heißt es weiter, unparteiisch und als letztes ohne Heuchelei. Das sind die letzten drei noch, die angesprochen werden, die es auch zum Teil zusammenfassen, reich an guten Früchten, dass gute Früchte gebracht werden. So sagt Jesus das auch nicht. Ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Dass wir unparteiisch sind, dass wir nicht so, wie wir es in Korinther lesen, die eine hielt an eine Richtung fest, an einen Menschen, der andere an einem anderen, sondern dass wir uns von Jesus leiten lassen, nicht parteiisch und nicht mit Heuchelei, dass wir nicht verschiedene Masken aufhaben. Und das sind Dinge, die auch im Herzen sind, die im Herzen sein sollen, die von oben kommen, die von Gott kommen. Und dann fasst er es zusammen mit Vers 18, er sagt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Hier spricht er das nochmal an mit Frieden, legt nochmal eine Betonung darauf. Ich möchte das Ganze zusammenfassen. Hier haben wir gesagt, geht Jakobus etwas tiefer. Er spricht nicht nur vom Reden, nicht nur von der Zunge, sondern er spricht vom Herzen. Aus dem Herzen kommt es. Und er stellt uns heute allen diese Frage und er sagt, wer ist unter euch verständig? Wer denkt, weise zu sein? Und er sagt, das ist sehr einfach. Er zeige es in seinem Wandel. Er zeige es in seinem guten Wandel und er stellt es gegenüber. Einmal dieses Neid, Selbstsucht, alles, was daraus entsteht und aber auch die Weisheit von oben, die rein ist, friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, voller Barmherzigkeit, trägt gute Früchte, ist unparteiisch und frei von der Heuchelei. Amen.